Willkommen zu einer Late-Night-Show, die nicht in unserem Studio aufgenommen wird, beziehungsweise in einem anderen Studio im selben Haus. Dies ist mein Streamingplatz und der Grund dafür, der ist logistischer Natur und wäre jetzt etwas auswendig genau auszuformulieren. Aber es hat mit Halloween zu tun und praktischerweise oder passenderweise reden wir dann auch über zwei gruselige Dinge. Über Aliens und Orks, die vielleicht auch Aliens sind im Weltall. Alien, the Role-Playing Game, wurde bei uns schon öfters besprochen mit unterschiedlichen Produkten, unter anderem einer dreiteiligen Kampagne. Und mit Building Better Worlds liegt hier ein Band von Free League vor, der explizit dazu gedacht ist, ein längeres Kampagnenspiel zu ermöglichen. Es gibt bei Alien den Unterschied, die Free League nennen das den Unterschied zwischen dem cineastischen Spielmodus und dem Kampagnenspielmodus und wir sagen der Unterschied zwischen Alien und Aliens häufig, weil in Alien bzw. im cineastischen Modus geht es darum, ein einzelnes vernichtendes Abenteuer zu spielen, bei dem wahrscheinlich alle oder fast alle auf gruselige Art und Weise ums Leben kommen. Und bei Aliens hat man mehr Spielraum und mehr Möglichkeiten und kann tatsächlich auch eine Kampagne leiten. Und Building Better Worlds ist ein Kampagnenband insofern, als dass wir einmal eine Region vorgestellt bekommen, nämlich eine Zone der Galaxis mit Kolonien, die wegen mehreren Gamma-Blitzen und anderen interstellaren Phänomenen eine Weile abgeschnitten waren von der Zivilisation und wo in der Zwischenzeit auch einiges Gruseliges passiert ist. Und dazu gehört, dass wir neue Möglichkeiten bekommen, unsere Charaktere auszugestalten, weil wir auch neue Berufsgruppen bekommen, zwei Stück, aber vor allen Dingen Ausrüstung und Beschreibungen von weiteren fiesen Kreaturen, die aber alle im Grunde mit den bekannten Film-Aliens verwandt sind, weil sie alle irgendwie aus den Teufelsküchen und dem schwarzen Schleim der Ingenieure entstanden sind. Zu dem Equipment gehören unter anderem auch Raumschiffe und verschiedenes schweres Gerät, mit dem man einen Planeten unsicher machen kann, aber natürlich auch Waffen und all der Klimbim, der dazu gehört. Das ist relativ crunchy und überschaubar. Die beiden neuen Berufe, die man annehmen kann, sind einmal Wildcatter. Das sind im Grunde Prospektoren, die mit schwerem Gerät arbeiten. Das ist ein im amerikanisch-englischen weiterverbreiteter Begriff, den man im Deutschen, glaube ich, aber immer ein bisschen erklären muss. Und Entertainer, also so ein bisschen smarmy, die Leute unterhalten, aber auch abziehen als Idee. Etwas, was in einer Kampagne auch etwas mehr Sinn macht als im Rahmen einer cineastischen Folge von Alien. Und anschließend gibt es eine relativ offene, sandboxig angelegte Kampagne beim Erkunden dieses Bereichs der Galaxis, der hier vorgestellt wird. Das ist zum einen Teil einfach eine Vorstellung der Planeten und Zufallstabellen, mit denen wir bestimmen können, was auf den Planeten vorzufinden ist, was ist die Schwierigkeit, was für Rohstoffe finden sich dort möglicherweise. Und wenn dort Leute sind, weil das sind ja wie gesagt verlorene Kolonien, das heißt, da können durchaus noch Überlebende von diesen ehemaligen Kolonien unterwegs sein, wie die gerade drauf sind, wie viele sind das, welche Regierungsform haben sie und wie freundlich sind sie Leuten gegenüber, die frisch vorbeikommen, um mal Hallo zu sagen. Eingebettet in das ist eine Reihe von kurzen Abenteuern, die bis auf zwei mehr oder weniger in freier Reihenfolge gespielt werden können, um Stück für Stück zusammenzusetzen, was in diesem Teil der Galaxis eigentlich passiert ist, seitdem der Kontakt abgebrochen ist und warum es einen Kult gibt, der hier verzweifelt nach Navigationsdaten sucht, um diese Region der Galaxis zu verlassen und warum hier sehr seltsame Varianten von Aliens unterwegs sind, die selbst den wenigen Personen, die jemals schon mal einem Xenomorph begegnet sind und das überlebt haben, fremdartig erscheinen. Die sind sehr unterschiedlich, diese Abenteuer der Kampagne von Dingen, die in einem sehr kleinen Rahmen spielen, wie auf einer winzigen Restkolonie während einer Naturkatastrophe zwischen verfeindeten Familien vermitteln und zu versuchen zu überleben, bis hin zu riesigen Städten, die rings um eine alte Pyramide der Ingenieure angelegt wurden und bei denen mehr oder weniger etwas Böses im Boden reift. Bis man dann am Ende eine Hinterlassenschaft der Ingenieure finden kann, hinter denen intelligente xenomorphe Wesenheiten her sind und dann mit beeinflussen kann, ob die über den Rest der Galaxis herfallen oder nicht. Also eine ganz schöne Kurve von sehr privaten Kleinabenteuern bis hin zu immens dramatischen und epischen Dingen auf in gigantischen Alien-Hinterlassenschaften. Das Buch ist überschaubar, es ist ganz gut aufbereitet, die Texte sind angenehm zu lesen, was den Inhalt angeht und wie sie geschrieben sind. Was weniger angenehm ist, ist, dass man natürlich sich weiterhin dafür entschieden hat, Alien in hellgraugrünlicher Schrift auf einem Sternenhimmel-Hintergrund abzudrucken, also größtenteils schwarz. Das ist, gerade wenn man dieses Buch von vorne nach hinten durchliest, um eine Rezension darüber zu verfassen, auf Dauer sehr anstrengend für die Augen. Und es gibt jedes Mal wieder den Effekt, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, der Sternhintergrund hat ein paar hellere Sterne, sodass man immer mal wieder den Eindruck hat, da ist Dreck auf der Seite oder ist das ein Punkt? Gehört das dahin? Ist das ein G oder ist das ein A und da ist nur ein Stern drunter oder sonst irgendetwas? Ich weiß nicht, wie oft ich beim Lesen dieses Buches irritiert war davon, dass ein paar von diesen helleren Sternen da irgendwo rumgekleckst haben wie negativ aufgenommener Fliegendreck. Und was ich auch noch angreifen muss und was mich wirklich verblüfft hat, hier werden, wie gesagt, neue Kreaturen aus der Schleimküche der Ingenieure vorgestellt. Unter anderem welche, die man, wenn man die dreiteilige Kampagne, die in Boxen kam, Chariot of the Gods, hieß, glaube ich, das zweite, ich weiß nicht mehr die Namen von allen von denen gerade auswendig, kennengelernt hat, die Fulfremen und die Vorstufen, die zu ihnen führen. Und für jede von den Vorstufen, von den Fulfremen, von den Standard-Aliens und von der Alien-Vorform, den Protomorphen, wie sie in Prometheus vorkommen zum Beispiel, gibt es Monsterbeschreibungen und Werte, was sie tun. Und bei Free-League-Spielen haben Monster meistens eine Tabelle, auf die man würfelt, um rauszufinden, was sie in einer Runde tun. Also die ESL muss das nicht frei entscheiden, sondern kann sich selber überraschen lassen. Mit sehr coolen, abwechslungsreichen Angriffen. Und die Fulfremen, die intelligente, fertig aus evolutionierte Version von den neuesten Aliens, werden hier drin weder beschrieben, noch haben sie eine Illustration. Das Buch geht einfach davon aus, dass wir wissen, wie die aussehen und oder offensichtlich die andere Kampagne, die in drei Boxen kam mit Szenarios, schon gespielt haben. Und ich weiß nicht, ich mag es schon irgendwie, wenn meine Bücher auch für sich stehend funktionieren können. Es ist, wenn ihr eine Alien-Kampagne spielen wollt, ein gutes Buch zum Ausschlachten. Wenn ihr nicht zwingend die Kampagne, die hier drin geliefert wird, spielen wollt, immer noch tatsächlich ein sinniges Buch. Und viele von den Sachen, die hier drin sind, kann man leicht umbauen, um sie irgendwo anders in die Galaxis zu packen. Man kann sie sicherlich auch umbauen, um sie in anderen Settings mit irgendetwas creepy, gruseligem zu verarbeiten, ob das Cthulhu ist oder irgendein anderer Horror im Weltall oder auch nicht mal zwingend im Weltall, wenn es um wir haben eine neue Stadt auf der uralten Pyramide einer anderen Spezies gebaut geht. Das heißt, ein Buch mit ein paar Schönheitsfehlern, was die Aufmachung und den Inhalt angeht, aber insgesamt sehr solide Kost, was 7,5 von 10 möglichen Punkten von mir gibt. Das war Building Better Worlds. Das zweite Büchlein, über das wir hier reden, ist weniger ein Büchlein als mehr ein Heftchen. Und es kommt aus der Borg-Familie, das durch Merk Borg gegründete Konsortium von First- und Third-Party-Leuten. Merk Borg wird von Stockholm Kartell vertrieben, aber es ist als Regelwerk vollkommen frei verwendbar, solange man sagt, hey, das ist übrigens Merk Borg und dann können Leute damit machen, was sie wollen. Und das hat uns zum Beispiel Pirate Borg geliefert, wo wir uns durch eine magische Pseudokaribik kämpfen als Piraten und übernatürliche Wesenheiten. Damit haben wir zum Beispiel One Piece Rollenspiel gespielt. Und Orgborg ist ein Setting, das einem vertraut vorkommt aus einem gewissen satirisch überzeichneten, finsteren, ich möchte sagen grim, darken Zukunftssetting. Man spielt Orks oder Ork-Cyborgs oder Roboter, die mal größtenteils Ork waren, an Bord eines riesigen Raumschiffs, das aus den schrottigen Überresten anderer Raumschiffe besteht. Hier ist eine Übersichtskarte. Da sind die Bereiche, in denen vor allen Dingen Orks unterwegs sind, aber hier ist auch ein Space-Elfenschiff hineingekracht und es gibt eine Kathedrale und ein Menschenschiff und einen ehemaligen Satelliten, zu dem Technopriester pilgern. Ja, ihr spielt Orks an Bord eines Space Hulks, aber es ist nicht Warhammer 40k, weil man es nicht einfach so nennen darf. Entsprechend den Merkborg-Regeln ist das Ganze auch mit einem Countdown versehen, dem Doom. Und der Doom ist hier etwas, was die Orks wollen, denn es gibt die Prophezeiung, dass irgendwann am Ende der Zeit die Apokalypse kommt und die besteht darin, dass der riesige Space Hulk, das riesige kaputte Raumschiff im Elysium ankommt. Und im Endeffekt, wenn man zwischen den Zeilen liest, auf einem Planeten abstürzt, damit die Orks dort plündern können. Also das, was Orks in Warhammer 40k machen. An Bord von Space Hulks von einem Planeten zum nächsten reisen oder anderen riesigen Raumschiffen, die sie selber zusammengeklöppelt haben. Und die Prophezeiungen hier sind sehr orkisch und extrem unterhaltsam. Mit Schimpfwörtern drin und interessanten Umschreibungen. Weiß, ich bin gerne am Suchen. Ich hatte eins, was ich tatsächlich extrem, also die haben mich alle zum Schmunzeln gebracht, aber einige davon. Der Träger des kaputten Knies tötet den größten Kreischpriester in einem Kreischwettbewerb. Also das Vorzeichen des kaputten Knies hat mich amüsiert. Aber ich schaue gerade, hier sind einige wirklich sehr unterhaltsame Dinge drin, wie dass einer der Götter der Orks nicht einen aussprechbaren Namen hat, sondern das Geräusch von Metall, das auf Metall geschlagen wird. Man kann entscheiden, wie schnell diese Apokalypse am Ende kommt, indem man festlegt, wie oft gewürfelt wird und mit was für einem Würfel. Also nee, das wie oft ist bei jedes Mal, aber man kann festlegen, mit welchem Würfel gewürfelt wird und jedes Mal bei einer 1 wird eines von diesen Vorzeichen ausgelöst. Und dann würfelt man seinen Ork aus, indem man die 4 Attribute, die alle Ork-Spieler haben, verteilt, beziehungsweise bestimmt, wie die Boni und Mali da sind. Und findet raus, was der Hintergrund von seinem Ork ist, in dem man es würfelt und wie man aussieht. Da kann man zum Beispiel auswürfeln, dass man einen grässlichen Modegeschmack hat und einen riesigen Arsch. So wie beim Hintergrund von, dass man der Lehrling eines Kreischpriesters ist, eines Yell-Priest, bis hin zu, dass man eigentlich ein kleiner Goblin ist, der einen Ork-Roboter fernsteuert. Also, weil man auch Ork-Roboter spielen kann. Das ist eine Alternative zu normalen Orks. Das hat mich auch sehr amüsiert. Die Waffenübersicht ist migräneinduzierend, deswegen blättere ich schnell weiter. Es gibt übernatürliche Fähigkeiten. Einmal Tech-Priester-Fähigkeiten, mit denen man auf das Schiff einwirken kann. Und einmal die Yell-Priest, die Ork-übernatürlichen Fähigkeiten, Anrufungen ihrer Götter, die vor allen Dingen dafür sorgen, dass Leute zäher werden und härter kämpfen. Und dann gibt es, und das finde ich sehr vorbildlich, ein Flowchart dazu, wie Kampf funktioniert. Wann geht man in einen Kampf? Wie bestimmt man die Initiative? Das ist hier. Dann, ob man ausweicht oder angreift, mit was man angreift, mit Nahkampf oder Fernkampf und so weiter. Und so kann man sich durch den Flowchart durcharbeiten. Ich liebe Flowcharts in Rollenspielwerken. Und zum Abschluss, wenn man das alles durch hat, gibt es noch ein kleines Abenteuer. Oh, Monster gibt es natürlich auch. Es gibt ein Abenteuer mit Weltraumzwergen. Und ja, dieser Band ist auf Englisch, aber das Raumschiff heißt Roter Zwerg, denn die Weltraumzwerge sind offensichtlich deutsch. Und die Weltraumzwerge sind mit ihrem Schiff in das Riesenkonglomerat der Orks reingerammt und bohren sich jetzt gerade mit einem Schweißbrenner einmal quer durch auf der Suche nach irgendetwas. Und deswegen müssen da tapfere Orks oder Ork-Roboter rein und das beenden, bevor sie den Antrieb vom Schiff abschneiden und es damit unmöglich machen, einen anderen Planeten zu erreichen. Und das wollte ich noch zeigen. Eine Konvertierungsanleitung dafür, andere Abenteuer, ob Science-Fiction oder Fantasy, irgendwie mit in Orkborg reinzupacken. Das ist auch sehr unterhaltsam. Von A Wizard Did It bis hin zu Alles umbauen. Das ist absolut im Spirit von Merkborg. Knallbunt, Metal, verrückt, unterhaltsam, knapp geschrieben und jede Seite davon verursacht auf eine andere Art und Weise Kopfschmerzen oder neurologische Auswirkungen, wenn man sie auf sich wirken lässt. Ich würde gerne mal Orkborg spielen. Mal gucken, wer sich dafür findet. Es ist, wird wahrscheinlich kurz dramatisch und sollte mit Metal unterlegt werden. Und es bekommt 8 von 10 Punkten von mir. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Late Night Show. Und wir sehen uns demnächst in einer anderen Late Night Show, in einem Video, in einem Livestream, hören uns in einem Podcast oder sprechen uns auf unserem Discord, der für Leute, die uns auf Patreon unterstützen, zum Beispiel noch einen sehr viel größeren Backstage-Bereich hat. Macht's gut. Aufnahme beendet. Das war eine Live Late Night Show. Für Borg-Verhältnisse ist das Schriftbild geradezu ausgewogen. Ja, es geht immer schlimmer.
Dann ich habe aber den Hund und die Pferde.
Ja, dann geh doch zu dem Hund.
Bevor sie weggeht.
Wie schwer kann das Friechen sein? Ein Gitter riecht auch mal eine Runde. Ob sie über ihren eigenen Gestand hinweg
auch riechen kann.
Das sieht furchtbar aus. Ist wieder nix. Ich rieche nix.
Ich rieche Brot.
Hast eben keine so ein feines, unterlesenes Nieschen wie ich. Weißt du, wenn du mehr Wein, mehr Fleisch, mehr schöne Sachen genießen würdest, was ich zwar auch nicht tue, aber mir es mir trotzdem leisten möchte, dann könntest du vielleicht auch eine Nase, die so graziert ist wie meine, haben.
Wenn du 2 Sätze mehr sagst,
brech dir die Nase. Echt viel.
Bring. Und ich gehe in die Richtung von der Tante.